Hallo und herzlich willkommen beim Aufbruch-Podcast. Ich bin Regina Körner. Was wäre, wenn wir den deutschen Mittelstand und die Start-up-Szene wirklich zusammendenken? Wenn Gründergeist auf Industriekraft trifft, nicht nur in Panels, sondern vielmehr im echten Leben. Deutschland will ab 2025 in den Neustart. Das hat die Regierung Merz versprochen. Weniger Bürokratie, mehr Innovation, mehr Tempo. Aber was davon führt zu echtem Wandel? Und was bleibt teure, aber leere Rhetorik? Ich will wissen, wo stehen wir wirklich? Und deshalb spreche ich mit Menschen, die nicht nur Ideen haben, sondern sie umsetzen. Mit den Machern hinter den Kulissen, die zeigen, wie Wandel funktionieren kann. Mein heutiger Gast ist einer von ihnen, Dominik Groß von der Founders Foundation in Bielefeld. Das ist eine gemeinnützige GmbH, die Mittelständler und Startups zusammenbringt. Über Wissen, über Netzwerke, über echte Zusammenarbeit. Jedes Jahr lädt die Founders Foundation zur Hinterland of Things ein, ein Festival der Zukunftschancen mitten in Ostwestfalen mit über 2000 Teilnehmern aus Startups, Corporates, Risikokapital und Politik. Dominik kennt die Hürden, gerade im internationalen Vergleich mit dem Silicon Valley oder China. Und er sagt klar, wer wirklich will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ich will heute von ihm wissen, was ist dran an dem Commitment der Regierung Merz, dass die Startups von heute die DAX-Konzerne von morgen sein sollen? Und was muss sich ändern, damit dieser Satz nicht nur ein schönes Zitat bleibt? Hi Dominik.
Hallo.
Ihr habt dieses Jahr wieder die Hinterland of Things organisiert. Erstmal, warum Hinterland?
Wir sind hier in Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe. Und das ist für mich eine Flächenregion. Nur Flächenregionen klingt nicht so cool, wenn man eine Konferenz machen möchte. Und deswegen haben wir das als Hinterland bezeichnet. Und tatsächlich mit der Wortschöpfung abgeleitet von Internet of Things. Das of Things, weil hier in der Region relativ viele Dinge noch produziert werden von den Familienunternehmen. Und die Wortkreation fanden wir ehrlich gesagt ganz gut für eine Konferenz.
Genau. Und was hatte, also ihr habt das mit Familienunternehmen, Startups, was ist so die Idee von dieser Konferenz?
Genau, wir bringen eigentlich die Stärken der Region zusammen, die alten und die neuen Stärken, muss man sagen. Also das heißt, in Deutschland ist es generell ja so, dass die Flächenregionen voll sind mit diesen Hidden Champions, mit den Familienunternehmen und mit dem Mittelstand. So, und die sitzen halt dann doch überall verteilt. Und Ostwestfalen-Lippe ist halt irgendwie so ein Reallabor dafür, ne? Aber die sitzt natürlich genauso rund um Karlsruhe, Nürnberg, Stuttgart, Oldenburg, halt beispielhaft in diesen Flächenregionen. Und was wir hier gemacht haben, ist, dass wir angefangen haben, ein Startup-Ökosystem aufzubauen, wo wir auch die neue Generation von Gründerinnen und Gründern halt ausbilden, entwickeln und die Startups dabei unterstützen, dass sie ihren Market-Fit bekommen. Und wir bringen hier auf der Hinterland of Things diese beiden Welten zusammen.
Super. Und wie hast du die Stimmung dieses Jahr wahrgenommen? Also ändert sich so die Einstellung so ein bisschen zum Unternehmertum mit der neuen Regierung, zum Gründen? Ist es besser oder schlechter geworden? Wie hast du das wahrgenommen?
Ich finde, generell haben wir natürlich schon eine Herausforderung, dass die Stimmung jetzt nicht so positiv ist. Man merkt einfach, dass Deutschland ein paar Jahre, ich glaube jetzt sind es 3 Jahre der Stagnation hinter sich hat und das ist ja bei den Unternehmen an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch schon mal ein bisschen an die Substanz geht und auch die Stimmung, ich sag mal, was ist geopolitisch passiert, drückt natürlich einfach und die Medien drücken natürlich immer fleißig in die Wunde rein. Also jeden Morgen steht man irgendwie mit den 3 schlechten Trump-Nachrichten auf. Ja. Und das ist natürlich, das macht sich bemerkbar. Auf der anderen Seite, und das merkt man hier auf der Konferenz, hat man auch eine total positive Stimmung, weil hier natürlich einfach sich sehr viele Leute ein, die machen wollen, die gestalten wollen, die Mut haben, die kreativ sind, die wollen. Und diese Leute gibt es halt durchaus auch zuhauf in Deutschland. Und deswegen fairerweise stehen wir in Deutschland auch so ein Stück weit da, wo wir sind, dass wir auf der einen Seite Probleme haben, wir haben aber auch Lösungen. Okay. Und es gibt die Menschen, die diese Lösung halt auch aufbauen. Wir müssen uns viel mehr um diese Menschen kümmern.
Das ist ein guter Ansatz, weil es gab ganz viele Leute hier, die gesagt haben, auch in den Panels, in den Gängen und so weiter, vielen Dank, Donald Trump, für den netten Türöffner, dass wir jetzt endlich wieder eine Chance haben, auch auch mal mit einem gewissen Spirit wieder voranzugehen. Hast du das auch mal so mitgekriegt?
Ja, ich meine, ich habe es ja tatsächlich in meiner Keynote kurz gesagt, die Wissenschaftszensur, die Trump gerade macht, also Beispiel Harvard, aber auch an den anderen Stellen, treibt natürlich viele Forscherinnen und Forscher zum Beispiel nach Europa. Also sowohl die, die in Amerika sich nicht mehr entfalten können, aber auch andersrum die, die sonst nach Amerika gegangen wären und jetzt vielleicht eher nach Europa kommen. Also das ist eine totale Qualität, wo Europa eigentlich mit offenen Armen dastehen sollte, um entsprechend diese Forscher auch hierher zu holen und mit denen gemeinsam natürlich spannende Transferprojekte, Produkte und vielleicht auch neue Deep Tech Startups zu entwickeln.
Und siehst du denn da irgendwie regierungsseitig, also was die Verordnung, was die Möglichkeiten überhaupt, das Land zu betreten, eine Professur hier zu begehen oder eben irgendwas zu gründen? Hast du da schon, also es wird ja da schon eine ganze Weile drüber gesprochen, das ist super, die kommen alle jetzt zu uns, diese tollen Wissenschaftler. Aber wird denen die Tür auch aufgemacht? Wird der Teppich ausgerollt? Sieht man da schon irgendwas aus deiner Wahrnehmung?
Naja, also zumindest, ich meine, fangen wir jetzt erstmal an, dass so die... ein bisschen der Baldrian wieder weggestellt wurde aus den letzten Monaten, was natürlich schon schwierig war in der Zeit, wo die Regierung zusammengebrochen ist und der Wahlkampf stattfand und dann die Koalitionsgespräche und so weiter. Da muss man sich ja ehrlich gesagt einfach auch mal vorstellen, was in der Zeit einfach parallel in Amerika passiert ist. Mhm. Ja, also das ist, da ist die Welt einfach innerhalb von kurzer Zeit komplett auf links gedreht worden und hier ist fairerweise kaum was passiert, ne? Ja. Also Stillstand. Und natürlich ist es jetzt so, dass die Bundesregierung sich viel vorgenommen hat, viel Geld auch aufgenommen hat und jetzt müssen die halt die Ärmel hochkrempeln und liefern.
Stichwort Koalitionsvertrag. Also aus der Startup-Szene heißt es ja, dass viele Forderungen von den Startups da wirklich schon fast verbatim aufgenommen worden sind. Und ihr habt ja auch dazu eine klare Haltung. Was ist die Haltung von euch?
Nee, letztendlich ist es so, dass also der Koalitionsvertrag fängt ja an, glaube ich, mit diesem Satz, Startups sind die Hidden Champions und DAX-Konzerne von morgen. Sondern das ist erstmal eine Bekenntnis, die natürlich super ist. Nachher geht es aber trotzdem einfach darum zu machen. Also ich zum Beispiel halt da relativ wenig von, ständig darüber zu reden, dass wir in Deutschland alle Zutaten haben, die wir brauchen, sondern vielmehr halte ich was davon, dass wir uns um die Macherinnen und Macher kümmern. Ja, und wir haben hier schon auch tolle Startups, wir haben tolle Lösungen, wir haben aber auch tolle Corporates, die Innovationen vorantreiben. Wir konzentrieren uns nur viel zu selten auf diese guten Beispiele.
Wie sieht es denn aus zum Beispiel zum Thema Bürokratieabbau? Also, dass man Startups an einem Tag endlich mal gründen soll. Wir haben hier auch so ein Beispiel gehört, da hat jemand eben eine GmbH gegründet, hat 3 Monate gedauert, 60.000 Euro für den Notar und dann noch mal Monate, bis es dann irgendwo wieder registriert war. Also diese Idee eines Startups an einem Tag ist ja brillant. Was fällt dir dazu ein?
Ja, ob die Idee brillant ist, das war sie vielleicht vor 10 Jahren mal. Also okay. Jetzt ist es eher überraschend, dass es immer noch nicht passiert ist. Ne? Und da gilt für mich ganz klar, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und das muss jetzt einfach passieren. So, es ist relativ einfach. Und man muss die Barrieren aus dem Weg schieben und muss das umsetzen. Und die
Wird das passieren? Siehst du das?
Also ich habe mir vorgenommen tatsächlich, dass ich bei der nächsten Hinterland auf Sings-Konferenz im Jahr 2026 im Juni Vorabenddinner irgendeine UG gründe und auf der Party abends tatsächlich dann die Bestätigung bekomme, dass alles erledigt ist. Und
UG heißt was?
Die UG eingetragen ist. Also UG ist ja die kleine GmbH. Und dann wollen wir mal sehen, ob das dann in den 365 Tagen wirklich auch passiert.
Was ist denn so ein anderes wichtiges Thema, zum Beispiel Kapitalmarkt, ein europäischer Kapitalmarkt, weil es ja immer noch die Sache ist, Venture Funds zu viele, zu klein, das Geld ist nicht in der ausreichenden Menge da, um wirklich große Gründungen zu machen, große Firmen anzuziehen, weil wer hier investieren will, der sucht ja nicht unbedingt ein deutsches Startup oder so, die gucken nach Europa, ne, wenn sie aus der Welt gucken, von Japan aus oder so.
Was ja erstmal okay ist. Ne? Also ich finde, wir sollten aus Deutschland heraus schon lernen, dass man zumindest European Market Leader aufbaut. In bestimmten Bereichen wird es wahrscheinlich sogar so ein Single Market in Europa geben, wenn man sich jetzt so ein bisschen die weltweite Lage anguckt. Ich würde gar nicht sagen, dass kein Geld da ist, sondern man allokiert das Geld nicht an den richtigen Stellen.
Was sind die richtigen Stellen?
Ich meine, wir haben, was ja ehrlich gesagt auch bekannt ist, dass zum Beispiel aus den Pensionskassen heraus in anderen Ländern natürlich investiert werden kann. Wir verzichten auf diese Renditemöglichkeit, ja, was irgendwie anstatt Win-Win eine Lose-Lose-Situation ist. Das lässt sich mit Sicherheit ändern. Ich finde, es wäre eine gute Idee, Stiftungskapital zugänglich zu machen. Das heißt, von Deutschland hat halt eine, durch den Mittelstand und die Familienunternehmen halt auch eine, ich muss fast sagen, Jahrhunderte-Tradition. Mhm. Die Unternehmen sind ja alle dann doch ein bisschen länger, das sind älter, das sind mehrere Generationen im Werk. Und oftmals ist über die Generationen und das Erbe halt auch eine Stiftungslogik entstanden, mit großen und kleinen Stiftungen. Und dort liegt Vermögen. Und dieses Vermögen könnte zu Teilen auch ein Risikokapital angelegt werden.
Und warum passiert das nicht oder was müsste passieren, damit das passiert?
Ja, warum das nicht passiert, musst du die Politik fragen.
Ist das einfach gesetzlich verboten?
Ja, genau. Also es ist ja in dem Fall einfach so, dass die Vorgaben so sind, also in beiden Fällen sogar, dass das gesetzlich nicht funktioniert oder zumindest so kompliziert ist, dass die Leute, die in der Exekutive sind, davon die Finger lassen, weil das Risiko dann einfach so groß ist, dass man selber dafür haftbar gemacht wird. Also wenn ich jetzt an das Stiftungsvermögen denke. Und das muss man natürlich einfach entsprechend ändern.
Und das ist natürlich in anderen Ländern, USA, selbstverständlich möglich, schon lange, schon immer, oder?
Ja, total. Die haben dann eine komplett andere Struktur. Das funktioniert ja komplett anders. Und nachher, ich meine, wir müssen ja nicht immer alles gleich machen wie die Amerikaner. Ja. Und vor allem jetzt nicht. Es ist irgendwie ganz gut, wenn man seine eigene Lösung findet. Aber nachher muss man einfach verstehen, wo liegt das Geld und wo sollte man es investieren, damit entsprechend da tatsächlich auch so eine Art Flywheel-Gedanke rauskommt. Ne?
Und wohin sollte das Geld dann gehen, wenn es denn mal kommen würde? Gibt es da spezielle Vorstellungen, die du hast?
Und du meinst außer in die Fornos Foundation?
Genau.
Naja, also ich meine, nachher ist es, also es kommt immer darauf an, welche Gelder man wohin allokiert. Mhm. Ne? Weil ehrlich gesagt, wir haben mehr Probleme und dementsprechend mehr offene Töpfe, in die Geld reingestopft werden sollte, als wir dann tatsächlich doch Geld haben. Im Startup-Bereich ist es so, dass wir schon eine Herausforderung haben in den späteren Phasen. Mhm. Also man sieht schon oft, dass wenn es um Spitzentechnologien, um Deep Tech geht, dass die größeren Runden dann mit den amerikanischen Investoren zum Beispiel gemacht werden.
Welche Rolle könnte denn der Staat dabei spielen, gerade bei sowas? Also in Amerika sind ja auch über staatliche Investitionen viele Startups im Silicon Valley groß und mächtig geworden. Alle, glaube ich, die wir so jetzt kennen heutzutage. Hätte der Staat da auch eine Verantwortung, nicht zu definieren, was bei etwas herauskommen muss, sondern einfach sagen, kümmert euch um dieses Thema, zum Beispiel Raumfahrt, zum Beispiel Quantum oder sowas?
Ja, ich meine, also im Grunde muss man ja schon sagen, dass der Staat an der einen oder anderen Stelle ja mittlerweile schon anfängt zu investieren. Ich bin mir nicht immer sicher, wie strategisch das wirklich ist. Aber okay. Wenn es so zum Beispiel um die Chip-Industrie geht, also wir haben ja auch bei der Hinterland Black Semiconductor zum Beispiel auf der Bühne. Und
die machen was?
Die sind tatsächlich in der Chip-Industrie, also eines der deutschen Rennpferde, würde ich sagen. Also nicht als Konkurrenz zu Nvidia. Dafür ist Nvidia wahrscheinlich zu weit weg. Aber
das ist der riesige, weltweite führende Konzern für Chips, für Hoch-Hightech-Chips.
Für Hoch-Hightech-Chips, ja. Korrekt, genau. Und Black Semiconductor hat halt eine Produktinnovation in dem Bereich und wird mit Sicherheit hoffentlich eine gute Nische des Marktes auch abdecken können. Und die haben tatsächlich auch in Kombination Venture Capital und eine staatliche Förderung aus dem Land NRW und auch vom Bund entsprechend eingeheimst, um das weiter voranzutreiben. Ich glaube, es sind in Summe sogar 250 Millionen Euro, also nicht unerheblich. Aber trotzdem müssen wir im Blick behalten, also dass das auf der einen Seite Sinn macht, dass der Staat seine Aufgaben erfüllt. Also Stichwort Win-Initiative, die haben Habeck und Lindner, Win-Initiative, ja, die haben Habeck und Lindner ja noch ins Leben gerufen.
Das heißt, Win heißt in dem Zusammenhang?
Ob das wirklich für Gewinn steht, wird sich dann nochmal die Frage gestellt sein. Nein, es geht darum, dass tatsächlich der Staat gehebelt mit privaten Geldern Investmentgeld zur Verfügung stellt, um idealerweise auch die Investment- und Fondsstruktur in Deutschland und darüber hinaus zu unterstützen, damit auch in Deutschland in der späteren Phase gut investiert werden kann. So, und das ist ja durchaus der richtige Weg.
Und wie weit ist der gediehen, der Weg?
Ja, ich meine, solche Sachen muss man ja fairerweise sagen. Also ich finde die Initiative gut und es ist wichtig natürlich dort auch die Sachen auf die Beine zu stellen, weil diejenigen, die es machen, müssen natürlich dann auch erstmal dafür sorgen, dass sie privates Geld auch dafür einholen, was damit gehebelt wird. Und das dauert nun mal auch. Ne? Also ich finde, aber das dauert auch privat. Also in solchen Fällen würde ich jetzt denjenigen, die es machen, überhaupt keinen Vorwurf aussprechen. Man könnte vielleicht darüber diskutieren, ob man sowas nicht hätte längst machen müssen. Und natürlich kann man auch diskutieren, ob man nicht bestimmte Technologiefelder oder auch bestimmte neue Märkte strategischer bespielen. Das machen ja andere Länder auch. Also da gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten. Aber manchmal bin ich auch ein Freund davon, dass es auch hilft, wenn der Staat die Finger davon lässt und die Unternehmer einfach mal machen lässt.
Und lässt er sie genug machen zurzeit oder nicht so wirklich?
Ja, das ist, ich meine, wir haben ja schon, ich will auf dem Thema Bürokratie und Regulatorik nicht rumreiten, ne, aber das ist natürlich einfach schon ein Thema, wo man sagt, ne, es ist nicht irgendwie der Happy-Standort-Faktor, wenn man sich damit auseinandersetzen muss.
Ja, das stimmt, nee. Dann lass uns noch mal eben kurz über die Founders Foundation sprechen. Ihr seid ja eine Non-Profit-Organisation, eine Stiftung, Foundation, vor 9 Jahren ungefähr.
Eine GmbH tatsächlich. Also Foundation ist ein bisschen doppeldeutig. Also könnte man mit Stiftung übersetzen. Ich übersetze es häufig mit dem Fundament für die Gründer.
Und was ist das Fundament für die Gründer? Was macht die Founders Foundation? Außer, dass sie ja eben von dort aus die Hinterland-Konferenz organisiert, aber ihr macht ja auch noch ganz andere Sachen.
Genau, wir haben praktisch für uns eine Mechanik aufgebaut, wo wir vom Einzeltalent bis zum fertigen Startup modular die Kette abdecken, um Gründerinnen und Gründer zu unterstützen. Mit einem People First, No Equity Ansatz. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Menschen und nehmen keine Anteile an dem Unternehmen. Das ist das Gemeinnützige, dass wir wirklich die Leistung, die wir stellen, kostenlos zur Verfügung stellen. Also der Anspruch ist dann eher im Sinne der Generationengerechtigkeit dafür zu sorgen, dass die erfolgreichen Teams und die erfolgreichen Gründer ihr Wissen weitergeben an die nächste Generation. So eine Art Generationenvertrag quasi. Genau, und dann geht es darum, dass wir mit niedrigschwelligen Workshop-Formaten anfangen, Co-Founder-Matchings, Ideation-Workshops, so Business-to-Science oder Science-to-Business-Gedanken, dass wir Wissenschaftler auch ein bisschen dabei unterstützen wollen, mal drüber nachzudenken, ob es nicht Sinn macht, ein Unternehmen zu gründen. Und das geht dann so weit, bis ein Startup dann halt ein fertiges Produkt am Markt hat, Investorengelder einsammeln kann oder entsprechend auch so viel Umsatz verdient, dass sie dann selber erstmal ihre eigene Miete zahlen können.
Super. Und wie komme ich da hin? Also kann da jeder kommen mit einem Abi, der eine gute Idee hat oder doch lieber schon Leute, die ein bisschen weiter sind? Wie kommt man zu euch? Wie findet man den Weg?
Genau, also kommen kann erstmal jeder. Wir machen das aus Bielefeld heraus. Man muss nicht immer Vollzeit vor Ort sein, aber ich habe die Überzeugung, dass eine andere Dynamik entsteht, wenn man mit den Leuten auch mal in einem Raum unterwegs ist, weil Dinge sich halt doch nicht nur über Calls klären lassen, sondern manchmal sind es halt die vielen kleinen Dinge, die dazwischen passieren und die einen dann deutlich schneller werden lassen. Und dann ist das vollkommen okay, dass man entweder 16 ist und staatliche Schule und staatliche Universität noch nicht alle Kreativität und den unternehmerischen Mut erstickt hat. Und genauso okay ist es aber, wenn du irgendwie ein paar Jahre lang in einem Unternehmen arbeitest und jede gute Idee in die Schublade deines Chefs geschoben hast und dann sagst, ich will es jetzt mal selber ausprobieren. Also von bis.
Von bis, okay. Wie ist deine Wahrnehmung? Du hast ja auch heute in deiner Keynote über Produktivität gesprochen. Also wenn man gründen will, ich glaube da mit Work-Life-Balance und 9-to-5 und donnerstags um 4 nach Hause und so, das klappt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut. Also wenn man gründet, eigentlich alle Gründer, die man so spricht, sagen 60 bis 80 Stunden oder 120 oder ich zähle am liebsten gar nicht. Ne? Wie siehst du da auch so ein Gap, dass an Energie. Wie ist deine Beobachtung über die letzten Jahre?
Naja, also erstmal hilft es vor allem, wenn man keine Stunden zählt. Weil nachher, wenn du ein Unternehmen gründest, sollte der Leitsatz gelten, do what you love. Das sollte die Passion sein. Mhm. Darin solltest du aufgehen. Du solltest Lust auf die Idee haben. Du solltest Lust auf die Menschen haben, mit denen du das machst. Und irgendwie den inneren Antrieb und die Vision haben, dass du etwas verändern möchtest. Weil dann hast du keine Stechuhr da und kannst irgendjemand erzählen, wie viele Stunden sind es dann eigentlich wirklich.
Aber glaubst du, dass diese Energie da ist? Also ich meine, wir sind weit zurückgefallen in Produktivitäts-Output, USA sowieso, aber auch in Europa, da sind wir ziemlich weit hinten. Meinst du, diese Energie ist da? Auch für die Zukunft, weil wir brauchen ja mehr Leute mit Energie und nicht weniger, ne?
Ja, definitiv. Wir brauchen mehr Leute. Die spannende Frage ist, ob die Gründerinnen und Gründer daran schuld sind, dass die Produktivität zurückgegangen ist oder ob es eher das bequeme Leben ist, weil uns das einfach über 20, 30, 40 Jahre jetzt sehr, sehr gut ging und es dann durchaus auch okay war, wenn man in größeren Unternehmen seine irgendwie 37 Stunden gemacht hat mit 30 Tagen Urlaub und jeden Feiertag und eigentlich das wichtig war, viermal im Jahr dann in den Urlaub zu fahren. Und wenn man weiß, dass man irgendwie gerade in Ägypten war, dass man sich schon wieder über Mallorca Gedanken gemacht hat. Also was ich damit sagen will, es hat gar nichts gegen den Lebensstil oder also Kritik an den Lebensstil zu tun, sondern für mich ist eher wichtig, dass man sich natürlich ein bisschen damit auseinandersetzt, was will man erreichen. Und wir müssen jetzt einfach schlicht wieder mehr tun, wenn wir nicht den Anschluss verlieren wollen. Weil das ist ja auch eine Art der Lebensqualität, die wir uns erhalten wollen. Ja, weil wenn irgendwie so ein Stück weit Freiheit, Demokratie und ich sag mal, die Art und Weise der Kultur, dass bei uns eigentlich die Stärkung des Rechts gilt und nicht das Recht der Stärkeren, dass wir uns sowas erhalten, müssen wir halt auch ein bisschen uns dafür einsetzen. Und das funktioniert halt leider nicht immer nur, indem man auf die Straße geht und laut ist, sondern indem man manchmal auch einfach Sachen macht.
Okay, apropos Sachen machen. Du machst die Founders Foundation jetzt seit 9 Jahren, glaube ich. 2016 gegründet, 2018 hier die erste Konferenz. Was war dein Weg dahin? Von wahrscheinlich irgendwas Gemütlichem oder so?
Ich muss mir überlegen, ob das wirklich tendenziell so gemütlich war. Ich habe tatsächlich lange für die Bertelsmann Stiftung gearbeitet, in verschiedenen Positionen. Habe dort zuletzt das Vorstandsbüro, ein Gremienbüro heißt es im Stiftungsdeutsch, verantwortet und dort halt auch eng mit der Unternehmerfamilie zusammengearbeitet. Und da ist die Idee entstanden, dass die Bertelsmann Stiftung gesagt hat mit der Familie, dass man mal testen möchte, ob man nicht irgendein gutes Konzept findet, um die nächste Generation von Gründerinnen und Gründern wieder unternehmerischer zu aktivieren. Und damals habe ich den Finger gehoben und habe gesagt, lass uns doch mal gucken, wo das auf der Welt funktioniert und wo nicht und was wir daraus lernen können. Und am Ende stand die Ausgründung.
Ja, super. Aber das hast du auch nicht geschafft mit 30 Stunden die Woche und 40 Urlaubstagen im Jahr, oder?
Nee, weil das ist das, was ich eben meinte. Mhm. Für mich war das einfach totale Passion. Also ich fand die Themen spannend. Ich freue mich über die Kulturen, über die Personen, mit denen man zu tun hat. Ja, und das ist einfach, manchmal ist das ja selber wie Urlaub, wenn man diese Begeisterungsfähigkeit abbekommt von den Gründerinnen und Gründern. Und das hat mich halt getragen. Und klar ist das manchmal so, gebe ich auch offen zu, wenn jetzt die Hinterland auf Sphinx vorbei ist, dann merkt man irgendwie auch eine körperliche Erschöpfung und vielleicht auch eine soziale Müdigkeit nach so vielen Kontakten. Ja. Das geht dann auch nicht spurlos an mir vorbei, aber im Grunde ist, und auch ich mag gerne Urlaub machen, also auch das gehört dazu. Aber für mich ist das halt einfach wichtig, dass ich mich dann von meiner Passion auch treiben lasse.
Okay, Passion ist ja schon mal gut. Jetzt bist du von der Ausbildung her, bist du was?
Ja, gute Frage. Was habe ich eigentlich gelernt? Also ich habe studiert, bin Ökonom im Abschluss. Mhm. Und ich weiß nicht, ob mich das in irgendeiner Form befähigt, das zu tun, was ich gerade mache.
Ja, du bist ja jetzt auch eigentlich ein Gründer. Ne? Also was heißt eigentlich, du bist ein Gründer, ihr habt was gegründet hier und fett aufgezogen.
Genau, mit, das sage ich auch ganz offen, mit einem seichteren Einstieg als vielleicht andere, weil wir vom Start an mit der Bertelsmann Stiftung einfach einen herausragenden Unterstützer hatten. Und dann ist es natürlich sehr viel leichter, damit das auch anzuschieben, als wenn du von null anfängst und irgendwie jeden Abend überlegen musst, dass dein Kühlschrank noch voll genug ist, damit du morgens frühstücken kannst.
Okay, dann würde ich sagen, so als Abschluss hätte ich nochmal die Frage, wenn du jetzt an unsere neue Regierung in Berlin denkst, ne, was sind die drei Sachen, wirklich drei Sachen, die wirklich, wirklich innerhalb der nächsten 6 Monate passieren müssen?
Ich würde sagen, auf Platz 1 ist Walk Your Talk. Also im Koalitionsvertrag sind viele Dinge angerissen und fairerweise lechzten wir doch alle danach, dass wir jetzt endlich mal anfangen, diese Dinge umzusetzen. Und manchmal ist es, glaube ich, auch okay, wenn nicht alle Sachen 110%ig klappen, aber wir wollen doch alle sehen, dass da jetzt mal passiert. Dass da Bewegung reinkommt und dass nicht irgendwelche Plattitüden rausgehauen werden, sondern dass man jetzt daran arbeitet, dass sich wirklich etwas verändert. Und in dem Sinne wäre Nummer 1 für mich Walk Your Talk.
Und die Nummer 2 und 3?
Genau, Nummer 2, um es konkret zu machen, was wir eben schon gesagt haben, die 24-Stunden-Startup-Gründung will ich sehen.
Okay.
Und Nummer 3, Positivität. Ich finde, dass ich mich immer extrem konzentrieren muss mit eine Resilienz zu haben gegenüber diesen ganzen negativen Nachrichten. Okay. Und der, finde ich, trägt ehrlich gesagt die Presse schon ihren Teil dazu bei. Aber Politik ist dabei auch nicht unschuldig. Ne? Also wenn ich daran denke, was die CDU und auch unser Bundeskanzler im Wahlkampf und danach an der einen oder anderen Stelle dann gemacht hat, dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn das alles auf ihn einprasselt. Mhm. Aber natürlich ist das extrem anstrengend, finde ich, wenn man tagtäglich damit konfrontiert wird. Von daher eine Positivität zu haben und dann auch diese Positivität so ein Stück weit zu leben und die positiven Dinge nach vorne zu stellen, das wird uns allen gut tun.
Okay, dann nochmal auf deinen Punkt 2 zurückzukommen, eben die Gründung an einem Tag. Mhm. An welches Ministerium oder welche Behörde oder wen denkst du da oder sind da wieder 100 Leute zuständig?
Das darf nicht unser Problem sein, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also da müssen die sich darum kümmern, dass dort nicht zwischen dem Raumfahrtsministerium, dem Wirtschaftsministerium und dem Digitalministerium diese Sachen ausgerangelt werden. Das bringt mich auf Punkt 1, ne? Walk your talk. Also das ist, wir wollen Digitalisierung und das Erste, was wir machen, wir gründen ein neues Ministerium. Ja, es mag sinnvoll sein, aber es ist definitiv nicht die Antwort. sondern die müssen die jetzt liefern. Und von daher, und das ist doch das Wichtige, das müssen Unternehmen genauso lernen, dass Entscheidungen nicht mehr getroffen werden, indem das durch 18 Abteilungen geht. Weil dann hat man nämlich immer auch die Verhinderer dabei und keiner will Verantwortung übernehmen.
Genau.
So, und das dafür müssen wir halt andere Wege finden.
Okay.
Und dafür müssen wir dann aber auch, und das ist das Faire, mit den Politikern die Verantwortung übernehmen, auch so umgehen, dass wir diese Verantwortung wertzuschätzen wissen. So, und da sind die Medien dann wieder in der Verantwortung und wir als Gesellschaft. So, und das müssen wir einfach lernen in dieser Demokratie, damit wir dort auch wieder leistungsfähig werden.
Ja, super. Also ich versuche ein bisschen hier die gute Nachricht und das positive Denken zu verbreiten. Wir werden auf jeden Fall in Berlin mal nachhaken, gerade was diesen Punkt der Gründung an einem Tag betrifft. Also da bleiben wir dran und werden hier auch weiter drüber berichten. Und dann würde ich sagen, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Dominik. Das war super spannend. Vielen Dank
dir, Regina. Vielen Dank.
Und das war sie schon, diese Folge von Aufbruch. Wenn Sie auch Teil des Aufbruchs sein möchten, dann helfen Sie uns gerne, viele Mithörer und vielleicht auch Mitstreiterinnen zu finden. Teilen Sie diese Folge gerne in Ihrem Netzwerk. Geben Sie uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify. Senden Sie Feedback. Und wenn Sie uns über Sponsoring oder Werbung unterstützen möchten, dann wäre das toll. Alles dazu gibt es in den Shownotes. Wir bleiben dran. für den Wandel. Also bis zur nächsten Folge. Ihre Regina Körner.